Das ist ja auch tatsächlich so, das merkt man in diesen beiden ersten Zitaten und deswegen gibt es dann den Übergang auf, notwendigerweise den Übergang darauf, das, was hier als erstmal ganz abstrakt als nationale Einheit, als nationale Identität festgehalten wird. Unsere Rentner, unsere Kinder, alles das, was zu uns, also zu Deutschland dazugehört, ist geschädigt durch die Flüchtlinge. Das hat ja erstmal wirklich seine Glaubwürdigkeit überhaupt nur im Verhältnis nach außen. Deswegen muss man ja eigentlich sagen, dass die Flüchtlingspolitik so ein Lieblingsthema von der AfD ist, liegt daran, dass diese Fremden ihr genau die Auffassung über das Verhältnis von Staat und Volk und dessen eigentlichen Charakter bestätigt, die sie sowieso schon hat. Die kritisiert in dem Sinne gar nicht die Flüchtlingspolitik wegen der Flüchtlingspolitik, sondern die ist für sie ein einziger Beleg dafür, dass das, was sie sowieso immer schon über diesen Staat gedacht hat, dass er lauter Verrat an den Rechten des Volkes auf Betreuung begeht, dass man das jetzt an der Flüchtlingspolitik extrem und endlich mal richtig praktisch auf den Tisch geblättert bekommt. Also um das nochmal reihenfolgemäßig zu sagen, es ist nicht so, ich habe das versucht im ersten Zitat schon zu erläutern, es ist nicht so, dass die AfD, dass die Leute, die die AfD machen, sich die Flüchtlingspolitik angeguckt hätten und bei Besichtigung der Flüchtlingspolitik auf die Idee gekommen sind, da wird die Volksgemeinschaft geschädigt. Das ist die eindeutig notwendige Erklärung dieser Politik. Da käme man ja auch nie hin, da würde man sich die Frage stellen, warum macht die Bundesrepublik das? Was handelt sie sich damit für Notwendigkeiten ein? Warum ist denn die Merkel so scharf darauf, dass das unbedingt ein Teil der deutschen Außen- und Innenpolitik sein soll? Da wären wir bei einem vollkommen anderen Thema. Es kommt einem ja bei der AfD manchmal richtig so vor, als wäre ihr das richtig recht, dass der eine oder andere, der da gegen irgendwelche deutschen Gesetze verstößt, auch noch ein Flüchtling ist. Weil sie dann ihre Gleichung zwischen Fremde sind Verbrecher so richtig schön bebildern kann. Dann muss man aber schon vorher denken, dass Fremde Verbrecher sind, sonst kommt man nie darauf, dass sie der Grund, weswegen jemand ein Verbrechen begeht, sein Pass ist.
Ich würde jetzt nicht tautologisch jetzt sagen, wir denken sowieso so, wie wir. Also jetzt frage ich mich gerade, ob das nicht letztendlich irgendwie tautologisch ist, zu sagen, sie denken sowieso so, wie sie denken. Sie denken ja schon vorher so. Und die Flüchtlingspolitik ist quasi nur eine Bebilderung dessen, wie sie sowieso denken. Hier, du erklärst das jetzt.
Da war ich auch mittendrin, da will ich jetzt ja auch dran weitermachen.
Ich erkläre dir nicht, warum die AfD so ist, wie sie ist und warum sie so denkt, wie sie denkt, warum das überhaupt funktioniert.
Da bin ich ja dabei, das zu erklären. Ich wollte erstmal nur sagen, wie die Reihenfolge da geht. Es ist eines der zentralen Zielsetzungen der AfD-Politik, zu sagen, Deutschland, das deutsche Volk, muss vor der Überfremdung durch Ausländer geschützt werden. Wie wird da gedacht? Das eine habe ich schon gesagt, klar, den staatsrechtlichen Unterschied zwischen Inländern und Ausländern, den hat die AfD selbstverständlich nicht erfunden, auf den bezieht sie sich positiv. Und dass Ausländer, Leute, die aus einem fremden Staat kommen, zu einem fremden Staat volksmäßig, passmäßig dazugehören, dass die erstmal vom Standpunkt der hiesigen Staatsgewalt aus Figuren sind, die kein Recht haben, außer der Staat entscheidet sich dazu, ihnen unter welchem Rechtstitel auch immer ein Aufenthaltsrecht zu gewähren, das ist auch klar. Das findet die AfD auch in dem Sinne gar nicht erklärenswert, warum das so ist, sondern bezieht sich, wie gesagt, darauf positiv als die Grundlage ihrer Kritik an der Regierung, die nämlich genau diesen Unterschied, den sie überhaupt für den absolut Entscheidenden an den Menschen hält, dass der Staat diesen Unterschied gar nicht wirklich gelten lässt, sondern ständig verwischt und kaputt macht. Das drückt der AfD-Chef in Niedersachsen in diesem Zitat aus, was hier in Punkt 4 wiedergegeben ist. Der hat gesagt, es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das hören manche nicht gern, halten es für unmenschlich. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Und das von sobald von Gauland und das und dann von seinem Chef, von seinem Parteifreund Hampel. Andere Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Naja, da könnte man ja erstmal sagen, mag ja sein, na und? Was unterscheidet denn eigentlich ein Volk von einem aus vielen Herkunftsländern zusammengesetzten Bevölkerungsbrei? Abgesehen davon wäre ja der schlichte Hinweis auch an der Stelle möglich zu sagen, außerdem sind die ganzen Völker, wie sie gehen und stehen auf dieser Welt, genau das in aller Regel.
Dann sind es Nationen, keine Völker.
Bitte?
Dann sind es Nationen, keine Völker. Nationen können unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Sprache und Religion sein, aber letztendlich Völker sind letztendlich so etwas wie ein riesiges erweitertes Verwandtschaftsverhältnis, wo sich also relativ ähnliche tribale Strukturen, Klammer auf Stammesstrukturen, irgendwann mal zu einem Volk zusammentaten, zum Teil auch mit Gewalt, das ist gar keine Frage. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Volk und Nation.
Mit
dem nicht verwandt. Ja. Muss man zur Kenntnis nehmen.
Aber Verwandtschaftsschutz zwar schadend auch nicht.
Steigen wir vielleicht lieber nicht in die Stammbäume der hier Sitzenden ein, das würde zu Komplikationen führen. Ich selbst zumindest höre nach der Definition mindestens vier Völker. Ja, absolut wurzellos, genau.
Nation hebt gerade nicht auf das Recht des Blutes ab.
Ich rede jetzt im Moment mal von der Unterschied zwischen Bevölkerung und Volk, wie die AfD den versteht.
Die AfD meint das sicherlich schon bezogen auf letztendlich Blutsbande.
Nein, so leicht macht sie sich das nicht. Sondern sie will einen Unterschied haben und herbekommen, und der ist dann in der Tat ziemlich interessant, einen Unterschied herbekommen zwischen dem, was sie selber Bevölkerungsbrei nennt, und dem, was die genuine Zusammengehörigkeit dessen ausmachen soll, was das deutsche Volk ausmacht. Genau das möchte sie unterscheiden, und da sagt sie auch ein paar Begründungen dafür, warum das überhaupt der entscheidende Unterschied sein soll, auf die es den Menschen auf diesem Erdball ankommen soll. wenn der Gauland von einer Bevölkerung redet, einer bloßen Bevölkerung redet, die aus allen Teilen der Erde herbeigekommen sei, dann gefällt ihm an dieser Zusammensetzung der Leute auf einem bestimmten nationalen Territorium, dass das nicht, dass das ein bloßes Produkt staatlicher Herrschaft sein soll. Dass es einfach sich der Willkür einer Staatsmacht verdanken soll, wer zum Volk gehören darf und wer nicht. Das meint sie, verstößt ganz grundsätzlich dagegen, was Volk eigentlich ist. Dass es wirklich die einzige Gemeinschaftlichkeit an den Leuten sein soll, dass sie den gleichen Pass haben und darin ausweislich eine Gemeinsamkeit haben, die in nichts anderem besteht, als sie unterstehen der Hoheit der gleichen Gewalt, gehören zu der passmäßig dazu und damit zu einer anderen nicht. Das qualifiziert die Mitglieder einer kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft für die AfD als bloße Bevölkerung. Volk sind sie dann, wenn an ihnen selber, wie auch immer definiert, tatsächlich eine Gemeinsamkeit dran ist, die sich nicht aus einer bloßen staatlichen Tat ergibt. Das ist die Unterscheidung, auf die sie hier offensichtlich Wert legt, wenn sie zwischen Bevölkerung und Volk unterschieden haben will. Im ersten Fall sind die Leute bloß Objekt staatlicher Herrschaft, bloßes Resultat einer staatlichen Verfügung. Im zweiten Fall, soll man denken, sind sie selber Subjekt ihrer Gemeinschaft, eine wirklich für sich genommen zusammengehörige Mannschaft, die ihre Identität aus sich selber hat und die aus dieser Identität heraus sich eine Gewalt schafft und sichert, die sich um sie kümmert. Man soll sich das Verhältnis von Staat und Volk also genau als diesen Kopfstand denken, den ich vorhin versucht habe zu erläutern. Die Regierten sind Volk für sich und schaffen ihre gewaltmäßige Klammer durch eine über ihnen stehende Macht, die sie selber in Auftrag geben. Das ist ein sehr eigenartiges Konstrukt. Leute tun sich zusammen, um eine Gewalt über sich selbst einzurichten, die sie zu dem zwingt, was sie sowieso wollen. Was soll das denn? Wäre da ja die Frage, um die es ginge. Aber das kommt den Menschen, dieses Konstrukt kommt den Menschen weder merkwürdig noch erklärungsbedürftig vor. Weil sie nämlich zwei Sachen in diesem Gedanken, das Volk ist erstmal für sich eine Einheit, hat eine Identität und schafft sich aus dieser Identität heraus die dazu passende Gewalt, weil sie diese Gewalt sowieso immer gleich bloß als Verhältnis zu denen denkt, die nicht dazugehören. Sie denkt sie gar nicht als Verhältnis zu sich, da ist es nämlich tatsächlich erstmal dieser Widerspruch, als Verhältnis zu ihnen selbst, weil sie ja sind ja die Guten, sie sind ja das Volk, sie sind ja die braven Bürger, gegen sie übt der Staat in dem Sinne also eigentlich gar keine Gewalt aus, sondern die übt er überhaupt nur aus gegen Verbrecher und Ausländer und Leute, die gegen die Gemeinschaftlichkeit, die sie verkörpern, verstoßen. Rechte finden es ganz schrecklich und eigentlich auch unerlaubt, dass das Kollektiv der Untertanen nicht eins sein soll, dass der Staatsgewalt vorausgesetzt ist, ihn auf sie verpflichtet und sie für sie da ist. Der Staat hat, das geht ja aus dem Zitat hervor, andere Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einen großen europäischen Brei aufgehen. Und man sagt, ja, ist ja gut, und dann gehen sie halt in einen großen europäischen Brei auf und dann sind halt die Leute, staatsrechtlich gesehen, das Volk, die dann nach dieser Zuwanderung dann eben existieren. Das macht den ursprünglichen Charakter, das ist der Gedanke, kaputt. Und das ist nämlich eine willkürliche Handlung, die den Volkskörper einfach aus Leuten zusammenzusetzen, die der Staat sich selber aussucht. Es ist umgekehrt, jedenfalls nach Auffassung der AfD, das Volk schafft sich seine Gewalt und dann hat es auch das Recht darauf, dass dieser Staat sich nur um die kümmert, die da sind und sich zu diesem Staat zusammengefunden haben. Und dann ist übrigens, und so kommen die auch darauf, die Herrschaft eine Diktatur, und so bezeichnen sie die Merkel ja auch, eben gerade weil sie gegen die Pflicht verstößt, sich um die zu kümmern, die dieses Kümmern in Auftrag gegeben haben. Man merkt übrigens an dieser Art, über Volk zu reden, dass und auch die Wichtigkeit, der die AfD diesen Gedanken zuweist in ihrer eigenen Politik. Die Wichtigkeit auch, wie wichtig sie das auch nennen, von diesem Standpunkt auch aus die herrschende Politik zu kritisieren. Man merkt daran, dass sie das überhaupt nicht ausstehen kann, wenn man an der Tatsache, dass man einer Herrschaft unterworfen ist, wirklich bloß das festhält, dass die ganze Freiheit, die man von ihr gewährt bekommt, ein Verhältnis der Gewährung von oben ist. Man soll sich diese Einheit Volk als was Ehrenhaftes, eine edle Gemeinschaft, einen sinnstiftenden Zusammenhang denken und nicht bloß als sowas Sachliches, Abstraktes, Zwanghaftes, dem man halt nun mal zu gehorchen hat, wenn man in dieser Gesellschaft lebt. Bloß eine Zwangsgemeinschaft, das soll Volk nicht sein. Und das ist eben überhaupt gar kein Bloß, sondern eben die Kritik an diesem eigenartigen Verhältnis, die in dieser Gesellschaft eingerichtet ist, die einen solchen Zwangszusammenhang offenbar sehr nötig hat, weil sie aus lauter Gegensätzen besteht. Und deshalb braucht man unbedingt positive Bestimmung dieser Gemeinschaftlichkeit. Und das Problem mit diesen positiven Bestimmungen der Gemeinschaftlichkeit ist ein doppeltes. Erstens sind das selber in aller Regel Bestimmungen, die an sich zum gar nichts anderes ausdrücken, als das Eingerichtetsein in Verhältnissen, die man sich nicht ausgesucht hat und die man sich so zurechtgelegt hat, dass man irgendwie in ihnen zurechtkommt. Der Höcke drückt es so aus, das Zitat steht nicht auf dem Zettel drauf, aber ich habe das nochmal rausgesucht, um es ein bisschen zu bebildern, wie die da ticken. Familie, Heimat und Vaterland sind elementar für die Identität und das Zusammenleben der Menschen. Der Mensch entwickelt, also unter dem tun sie es ja sowieso nicht, der Mensch entwickelt sein zur Freiheit befähigtes soziales Wesen im Miteinander der Familie, mit den Traditionen und Bräuchen seiner Heimat und der Kultur seines Vaterlandes. Die CDU steht längst auf der Seite der auflösenden Kräfte gegen die Bewahrer des Gewachsenen. Sie ist für Relativierung der klassischen Familie durch das Gender Mainstreaming, die erzwungene Multikulturalisierung gewachsener Völker. Ja, das ist starker Tobak. Aber es ist schön zusammengefasst, wie da gedacht wird. Familie, Heimat und Vaterland sind elementar für die Identität und das Zusammenleben der Menschen. Auf gut Deutsch, ohne die kann kein Mensch existieren. Ohne ein Eingehaustsein in der Gegend, wo man nun mal ist, in dem Land, wo man nun mal zufällig zur Welt gekommen ist, in den persönlichen und verwandtschaftlichen Verhältnissen, in die man nun mal hineingesteckt ist, das sind nicht Bedingungen, Umstände, mit denen über die der Mensch verfügt und mit denen er so umgeht und die er anerkennt oder auch nicht, gemäß seinen Interessen und Bedürfnissen, sondern das sind die absolut notwendigen Bedingungen dafür, dass der Mensch sein zur Freiheit befähigtes soziales Wesen überhaupt betätigen kann. Ohne Familie, ohne Heimat, ohne Vaterland ist man eben wirklich bloß ein Objekt politischer Verhältnisse. Mit diesen Identitäten ist man das Subjekt der Verhältnisse, in denen man lebt. Und deswegen sind die so zentral und so wichtig. Was ihnen dann einfällt, sind eben dann genau nichts anderes wie Kultur, Sprache, Religion, aber dann auch Tugenden wie Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz. Das soll man sich dann alles denken als Eigenschaften an den Leuten, die sie zu einer Gemeinschaft zusammenbringt. Und das sind lauter Umstände, die man entweder sowieso vorfindet, also sich selber gar nicht ausgedacht hat, oder aber Umstände, in die man hineingeboren, in die es einen hineinverschlagen hat und indem man sie als Design anerkennt, als das zu dem Freiheitsleben macht, dass man, auf das man angewiesen ist und das man deswegen haben will. Lauter zu Eigenschaften verfestigte Sitten und Gebräuche, anpasslerische Gewohnheiten, die der Mensch so braucht und ausbildet, dieses Banale eigentlich an dem, was heutzutage Volkscharakter hält, wird geadelt dadurch, dass es den Menschen die Eigenschaften verpasst, die es braucht, um in einer sittlichen Gemeinschaft zu leben. Was dazugehört, kann man aus gutem Grund deswegen immer neu, darüber kann man sich aus gutem Grund immer streiten, weil das ja lauter erfundene Gemeinsamkeiten sind. Die Frage, was ist deutsch und was nicht, ist also ständig eine offene Frage. Aber dass diese Frage auf etwas zielt, was wirklich existiert, was es zu finden gibt und was man so oder so ausdrücken kann, das eint alle Fans der Vorstellung, dass es sowas wie nationale Identität tatsächlich als wirkliche Gemeinschaft gäbe. Und ein Volk, das sich so versteht und konstituiert, und da ist die AfD schwer dafür, dass das Volk das tut, das hält es auch deswegen nicht gut aus, wenn sich fremde Sitten und Gebräuche in seinem Umkreis breit machen. Das hält es nämlich oder zerstört nämlich die Gemeinschaftlichkeit, um die es doch eben nicht bloß geht, sondern auch vor allen Dingen zu gehen hat. Daher der schöne Satz: Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Ja, einfach zulassen, dass andere Leute bestimmte ziemlich langweilige und unerhebliche Sachen übrigens anders machen als man selber. Das ist Verrat an dieser idealen Gemeinschaft, in der man das Recht hat zu leben. Und wenn die Leute selbst auf die Idee kommen, Sitten und Gebräuchen anzuhängen, die nicht zur Volksgemeinschaft passen, dann entwickeln sie nicht, wäre ja auch möglich, in den Vorstellungen der AfD eben eine neue Sorte Gemeinschaftlichkeit, sondern verstoßen gegen die Verbindlichkeit, die die gewachsene Volksgemeinschaft doch hat. Das drückt der Höcke immer wieder gut für solche Sprüche folgendermaßen aus. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke bezeichnete die AfD als letzte evolutionäre Chance des Vaterlands. Die Deutsche seien gegenüber fremden Kulturen schlaff und wehrlos geworden, sagte Höcke. Gegen fremde Kulturen muss ein Volk sich wehren. Und das meint die AfD bitter ernst. Die Bewahrung der nationalen Identität ist die Garantie dafür, dass Staat und Volk in Einheit sind und sich als diese Einheit im Kampf der Völker gegeneinander bewähren. Denn das ist die selbstverständliche Unterstellung, die übrigens die AfD auch gar nicht weiter begründet, sondern von der sie einfach als Faktum ausgeht, dass diese aus- und abgrenzende Einheit Volk mit notwendigerweise im Gegensatz steht zu anderen Völkern mit anderen Kulturen. Da liegen nicht einfach Unterschiede vor, da liegen nicht auseinandertretende Gewohnheiten vor, sondern da liegen andere Identitäten vor, Und weil die so zentral sind, setzen sie die Völker gegeneinander und im Kampf um die Sicherung der eigenen Identität liegt dann gegen andere, liegt dann die Hauptaufgabe der Staatsgewalt. Man muss das also schon ernst nehmen, wenn die so daherreden, so fremdartig es einem vielleicht im ersten Augenblick vorkommen mag. Höcke jedenfalls und seine Parteigenossen sehen bei dem deutschen Volk den Willen und die Fähigkeit zum Kampf für die eigene Kultur und gegen andere schon halt verloren. Und daraus beziehen sie auch ihren politischen Impetus. Ein Volk, so Höcke, das Hass und Verachtung für fremde Sitten verlernt und gegen sie gleichgültig wird, verliert sich selbst und wird unfähig zur Selbstbehauptung in einer feindlichen Umwelt. Das ist das Bild des Verhältnisses der Völker zueinander, das er hier an die Wand malt und das man nicht mit Gruseln ablehnen soll, sondern zu dem man sich seiner Vorstellung nach unbedingt bekennen muss, wenn Deutschland auf dieser Welt Bestand haben soll. Die nationale Identität ist für AfD und Konsorten eben kein ideologisches Konstrukt, keine Einbildung, die man sich zulegt, um sich selbst zu bestätigen, dass man es in dieser Welt und in genau der Umwelt gut getroffen hat, in die es einen hineinverschlagen hat. Kein ideologisches Sammelsurium von Eigenschaften, dem man selber noch die Herkunft aus dem Willen zu und der Gewohnheit an die Unterwerfung unter Lebensverhältnisse ansehen kann, die einem nicht gut bekommen. Sie ist, diese nationale Identität, für die AfD überhaupt der Grund und die Begründung dafür, warum es eine gewaltsame Klammer um das Volk überhaupt braucht. Um sie zu schützen, so ist in deren Vorstellungswelt der Grund für den Staat. Um sie zu schützen, ist die politische Gewalt da. Also nicht, um die Konkurrenzgesellschaft zusammenzuhalten, am Laufen zu halten, einzurichten und zu organisieren, sondern um die nationale Identität eines Volkes gegen die eines anderen zu schützen und zu erhalten. Die ständige Bedrohung dieser Einheit durchs Ausland ist ein Grundpfeiler dieser Weltbetrachtung. Und diese ständige Bedrohung sieht die AfD und deswegen ihr Impetus in dieser Frage nicht zuletzt durch die deutsche Flüchtlingspolitik ein weiteres Mal gegeben. Und so landet die AfD, oder man muss eigentlich sagen, sachlich gesehen geht sie eigentlich von dem letzten Argument aus, bei dem Standpunkt, was der deutsche Bürger unbedingt und dringend und am dringlichsten braucht für seine Selbstbehauptung, ist unbeschränkte Souveränität der Staatsgewalt. Die AfD konstatiert anlässlich der Flüchtlingspolitik eine Staatskrise. Nach der Eurokrise und der Energiekrise muss es jetzt zur Staatskrise kommen. Eine Regierung, die nicht in der Lage ist, die Landesgrenzen zu sichern, hat jegliche Autorität verloren. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist die erste Pflicht eines Staates. Die Bundesregierung steht nicht nur hilflos der Masseninvasion von Menschen aus vieler Herren Länder gegenüber, sie begrüßt den Zustrom, lädt weltweit dazu ein. Der Import von Kriminalität, Terrorismus und Glaubenskrieg wird zu einer ernstzunehmenden gesellschaftlichen und staatlichen Krise führen, während die politische Elite in Dienstwagen mit Personenschutz sich noch in Sicherheit wiegt. Auch da merkt man übrigens, diese Diagnose hat die AfD nicht der Wahrnehmung der wirklichen politischen und sozialen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland entnommen. Die hat nicht in die Gegend geguckt, festgestellt, da geht alles runter und drüber und ist dann zum Schluss gekommen, da fehlt es an Souveränität. Die Staatskrise, die sie da diagnostiziert, ist ja eine, die sich vergleichsweise daraus ergibt, dass die Masseninvasion, wie sie sagt, ein Ausdruck davon ist, dass der Staat seine erste Pflicht nicht gewährleistet und die heißt öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bekommt sie glatt dazu die Art und Weise, wie die deutsche Regierung die Lage in Sachen Flüchtlinge managt, regelt, organisiert, als Abwesenheit von Staatsgewalt zu fassen, ist schon eine sehr merkwürdige Wahrnehmung dessen, was da tatsächlich passiert. Ihr Hilflosigkeit zu attestieren, also ihren ganzen Berechnungen und Kalkulationen, die sie da mit diesen Menschen anstellt, im Reinlassen und Auslassen, einfach als Abwesenheit von Ordnungswillen kennzeichnet. Und dann auch noch das Einladen an der Leute an die deutsche Adresse als endgültige Selbstaufgabe des deutschen Staates zu bestimmen. Das logische Verfahren ist im Prinzip wieder das gleiche, das ich an den beiden ersten Zitaten erläutern wollte. Wenn der Staat es an Gewalt fehlen lässt, an einer Stelle, wo er sie unbedingt hätte betätigen müssen, wo er unbedingt dafür hätte sorgen müssen, dass die, die hier nicht hergehören, auch nicht hierher kommen, dann hat er sich seinen allerersten Dienst an der Gesellschaft versäumt, versagt in der entscheidenden Leistung, die er da zu erbringen hat, Sicherheit und Ordnung, Schutz vor allem, was die Gesellschaft durcheinander bringen könnte. Und ein solcher Staat, so der Befund der AfD, verdient deshalb auch keinen Respekt mehr. Der hat das Recht verspielt, sich weiterhin aufs Volk berufen zu können, als dessen Diener er doch eingerichtet ist. So landet die AfD bei der Bestimmung der Haupt- und wesentlichen Aufgabe dessen, was der Staat für sein Volk tut. Er hat die Pflicht zuallererst für Ordnung, Sicherheit und Verhinderung von jedem Verstoß gegen seine Gewalt, gegen seine eigene Gewalt zu sorgen. Das richtet sich zunächst gegen Fremde. Das richtet sich aber dann auch gegen alle, die aus Egoismus die Unterordnung unter staatlich gesetzte Regeln, unter gültige Sitten und Gebräuche hierzulande verstoßen. Die Rechten versprechen ihren Wählern nicht Wohlstand, sie versprechen ihnen nicht ein besseres Leben, sondern sie versprechen ihnen genau das. Wenn sie an die Macht kommen, wenn sie in diesem Staat was zu sagen haben, dann ist sichergestellt, dass wirklich jeder Verbrecher dingfest gemacht wird, jeder Ausländer des Landes verwiesen und die Deutschen dann, die guten Deutschen dann wirklich alleine bei sich Herr in dem Haus sind, das ihnen gehört. Und so kommen sie auch zu der Diagnose, diese Menschheit, die da aus unlebbaren Lebensbedingungen, aus Kriegsgebieten und woher auch immer nach Europa flieht, von vornherein als welche zu definieren, die nicht bloß keine Deutschen sind, sondern mit dem Willen begabt sind, hier auch alles durcheinander zu bringen und gegen die Ordnung zu verstoßen. Es sind Kriminelle, Terroristen und Glaubenskrieger, die überhaupt bloß mit dem einen Zweck nach Deutschland kommen, hier die Verhältnisse in Unordnung zu bringen. Ein Zerrbild des wirklichen Standpunkts, den der Staat zu Flüchtlingen hat. Das grundsätzliche Misstrauen, dass ein Ausländer, der hierher will, nur an sich selber denkt und nicht an den Respekt vor den Gesetzen, die sich hier gehört, den hat jeder Staat. Diesen Standpunkt verabsolutiert die AfD zur Kennzeichnung der Leute als welche, die, weil sie aus anderen Kulturkreisen kommen, weil sie andere Sitten und Gewohnheiten mitbringen, deswegen per se Störer der öffentlichen und der sozialen Ordnung des Landes sind, in die sie fliehen. Damit ist eigentlich das Weltbild des Rechten fertig. Er konstatiert soziale Missstände und stellt fest, die liegen daran, dass der Staat Geld, Mittel, die eigentlich der deutschen Volksgemeinschaft gehören, an Ausländer verschleudert. Er konstatiert einen Sittenverfall, der dafür sorgt, dass die eigentliche, den Deutschen wesensmäßige nationale Einheit verloren geht, die doch dieses Land ausmacht. Und er konstatiert ein ganz grundsätzliches Staatsversagen, das darin liegt, dass der Staat sich um beides, um den Erhalt der Volksgemeinschaft und um den Erhalt von Sitte und Ordnung und Gesetzesachtung nicht kümmert, stattdessen lauter verbrecherischen Elementen freie Bahn lässt. Das sind lauter Negativurteile über die Politik. Negativurteile, denen man auch anmerkt, dass sie einen Standpunkt, nämlich den Standpunkt staatlicher Souveränität, verabsolutiert, den der Staat selber sowieso schon immer hat. Dass seine Gewalt unbedingte Geltung verlangt, das hat ja die AfD wirklich nicht erfunden. Sie treibt diese erste Notwendigkeit, dass das Gewaltmonopol gelten muss, damit den Notwendigkeiten der Konkurrenz nach innen und den Notwendigkeiten des Straßenverkehrs nach außen, damit beides richtig gemanagt werden kann. Das reicht ihr nicht, sondern sie sieht in jedem sich einlassen auf Bedingungen des Geltendmachens politischer Souveränität überhaupt als Schwäche des Staates, die bekämpft werden muss. Die haben in diesem Standpunkt, Souveränität absolut zu setzen, zu sagen, das ist das, wofür der Staat auf jeden Fall sorgen muss, und für diese Notwendigkeit, die das Volk unbedingt braucht, damit es zu den Seinen kommt, muss der Staat unbedingt an erster Stelle sorgen, hat die AfD einen Maßstab zur Bewertung nicht nur der Innenpolitik, der gemachten Politik, sondern auch dessen, was der Staat nach außen tut. Die kümmern sich gar nicht groß um die wirklichen politischen Interessen, die die deutsche Politik im In- und Ausland verfolgt. Die kümmern sich auch gar nicht groß um die Gegensätze, um die Kollisionen, die da auftreten, um deren Gründe und Verlaufsformen. Und sie kümmern sich auch nicht darum, an welcher Stelle und warum eine politische Macht wie Deutschland sich auf Verträge und Vereinbarungen mit anderen Staaten an einer Stelle einlässt und an einer anderen Stelle nicht und an einer dritten Stelle wieder zur Gewalt greift und zur unmittelbaren staatlichen Durchsetzung. Weil sie hat ja sozusagen den Generalschlüssel für all diese Abteilungen der staatlichen Politik. Und dieser Generalschlüssel besteht ganz grundsätzlich darin, in jeder Relativierung der absoluten Geltung der nationalen Souveränität, die sich zum Beispiel aus einer Vereinbarung mit einem anderen Staat ergibt, schon als Schwäche des Staates zu deuten, auf die er sich auf keinen Fall einlassen darf. Ohne nähere Beurteilung der Gründe, Zwecke, Widersprüche, die die Politik nach innen und außen so verfolgt, erheben sie den schlimmsten und nämlich grundsätzlichsten Vorwurf an den Staat: Weltoffenheit, internationale Beziehungen, Berechnungen mit dem Rein und Raus von Leuten aus aller Herren Länder, dass alle diese Sachen, die die deutsche Politik macht, wenn sie mit der Türkei ein Bündnis, eine Vereinbarung schließt oder Flüchtlinge reinlässt oder wieder wegschickt, all das ist für sie Verrat an der ersten und eigentlichen Mission des Staates, Schutz und Pflege seines eigenen Volks. Und so kommt die AfD dazu, ihre Position auch so zu bestimmen, dass sie sich mit den anderen Parteien gar nicht um eine gut bessere oder schlechtere Politik in diesen verschiedenen Abteilungen, sei es der Euro, sei es die Außenpolitik mit den USA, sei es die Flüchtlingspolitik, zu streiten, sondern sich ganz grundsätzlich als Gegner der aktuell betriebenen Politik aufzustellen.